Und nun hinein genau in das Thema dieses Gottesdienstes. Das Thema steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Das ist das Thema. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.
Ich gestehe, ich fürchte mich etwas. Keiner der vorhin genannten großen Persönlichkeiten, die meinen Namen tragen, hat diese Kirche lebendig verlassen. Wenn es eine automatische Vorrichtung gibt, die der Mesner bedienen kann, die diesen Deckel hier auf diese Kanzel fallen lässt, fürchte ich, ich werde sie auch nicht lebendig verlassen. Ich habe mir sagen lassen von Eingeweihten, das sei die Abschlussvorrichtung oder Abschlussvorrichtung für Pfarrer, die die Predigt nicht pünktlich zu Ende bekommen. Ich werde dann in die Hocke gehen. Aber länger kann ich nicht riskieren, Zeit zu vergeuden, weil das sonst runterkommt. Als Schüler habe ich mir den Magen an den Begriffen Freiheit und frei gründlich verdorben. Seitdem habe ich Schwierigkeiten, Grundsatzreden zu diesem Thema zu halten. Das war immer so, wenn wir Deutschaufsätze schrieben, dann gab es immer ein paar Themen, da musste man wirklich Ahnung haben, wenn man dazu was schreiben sollte, so Gedichtinterpretationen und sowas. Da ich viel Ahnung meistens wenig hatte, nahm ich immer das Thema, das unendlich hemmungsloses Labern zuließ. So etwa nach dem Motto: Sind wir im freien Westen wirklich frei? Baujahr Abitursthema 1960. Da konnte man schreiben, natürlich und auch wieder nicht. Und in diesem und jenem Sinne, je mehr geschwätzt, desto besser wurde das. Und das habe ich so gründlich getan, auch aus Not natürlich, dass ich eigentlich 50 Jahre lang nicht mehr das Wort Freiheit in den Mund nehmen möchte. Übrigens glaube ich, dass das insgesamt auch kein großer Schade wäre, wenn man sich mal einigen würde, 50 Jahre lang darüber nicht mehr zu reden. Die Sache ist ja eh unbekannt. Es wird sich gar nicht weiter was ändern, wenn wir auch die Vokabeln mal streichen würden. Jeder Diktator beginnt seine Diktatur mit dem Versprechen, dass er Freiheit schenkt. Adolf kam und versprach die Freiheit von der Arbeitslosigkeit und Arbeit macht frei, ließ er über die KZ setzen, nicht? Ich habe den Verdacht, von dieser Sorte könnten uns bei steigenden Arbeitslosenzahlen wieder ein paar Sprüchemacher ins Haus stehen. Der Alkohol verspricht, dass ich frei werde von Sorgen. Und so beginnen die Diktaturen. Und Jesus, in der Bibel steht es schwarz auf weiß, dass Jesus gekommen ist, eine Herrschaft aufzurichten, dass er der Herr ist. Und was tut er anderes als die anderen? Er verkauft uns seine Herrschaft doch auch mit dem Etikett Freiheit. Und da sind wir doch skeptisch geworden, ob das nicht ein Schwindeletikett ist. Da muss man doch skeptisch sein. Und mir fällt da Grundsätzliches nicht mehr zu ein. Deshalb habe ich eine Notlösung für heute gefunden. Ich möchte euch einfach eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von einem sehr interessanten Typen. Einem Emanzerich. Ich habe lange nachgedacht, das gibt es ja. Also bei den Damen nennt man das ja Emanze, wenn einer so ganz auf Freiheit eingestellt ist. Bei den Männern, die haben die Freiheit noch nicht entdeckt. Deshalb präge ich jetzt den... Bitteschön. Da müsst ihr aber den ersten erstmal treffen. Deshalb prägen wir jetzt, heute ist ein historischer Ort, den Begriff offiziell Emanzerich. Ich wollte euch gerne eine Geschichte von einem solchen Typen erzählen, der sich wirklich, und das hatte ihn eine Menge gekostet, frei gemacht hatte von allen gesellschaftlichen Zwängen. Er lebte wirklich alternativ zu der Spießergesellschaft, der Kleinstadt, aus der er kam. Ich will euch das erzählen, wie der das so machte. Ehe und Familie, diese Gefängniszellen des Kleinbürgertums, hatte er gesprengt. Ausbildung und Beruf, diese Zwangsjacken der Leistungsgesellschaft, er hatte sich ihnen verweigert. Und er tat nur, wozu er Lust hatte. Er tat, was ihm Spaß machte. Er hatte zugegeben einen etwas ausgefallenen Geschmack. Er schlug sich selber mit Steinen. Er war Masochist. Er hatte Spaß und Lust dabei, sich selber zu quälen. Aber auch darin war er eben Individualist. Ich meine, man muss sich so seine besonderen Späße suchen, um sie noch abgrenzen zu können. Er hatte auch seine Eigenarten bei der Kleiderfrage. Er verweigerte sich überhaupt jedem Kleiderzwang. Er mochte nicht diese Einheitsjeans von China bis wer weiß wohin. Er mochte nicht die Bankeruniform. So viel Sicherheitsnadeln konnte er gar nicht auftreiben. Er mochte nicht den Popperverschnitt und schon gar nicht Opas Zivilisationsstrick, den ich aus lauter Ehrfurcht vor dieser Kirche mit Mühe um meinen Hals gebunden habe. Wenn mir die Luft ausgeht, wisst ihr wenigstens, wo der Grund dafür liegt. Außerdem war er ausgesprochen gegen repressive Lautstärke-Regulierung im sozialen Wohnungsbau. Er schrie laut, so wie ich. Er schrie laut, heißt es da in dem Bericht, wo über ihn erzählt wird. Und was die Wohnkultur angeht, war sie ausgesprochen alternativ und, was sehr wichtig ist, angstfrei. Er wohnte in Grabhöhlen, auf dem Friedhof. Die Geschichte könnt ihr nachlesen im Neuen Testament. Sie steht im Markus Evangelium Kapitel 5. Und die Bibel sagt, niemand konnte diesen Mann binden. Er war frei. Sie hatten oft versucht, ihn mit moralischem, gesellschaftlichem Druck einzuschüchtern. Das hatte überhaupt nicht gezogen. Dann waren sie mit Gewalt zur Sache gegangen, hatten ihn gefesselt. Aber er hatte, so heißt es wörtlich in der Bibel, diese Fesseln immer wieder zerrieben und zerrissen. Einer, der die Freiheit wirklich konsequent lebte. Und dann trifft dieser Mann Jesus. Nun, das kam mehr zufällig zustande. Jesus war mit dem Boot mit seinen Freunden da übers Schwäbische Meer gefahren und auf der Schweizer Seite ausgestiegen. Ich meine, es war der See Genezareth, aber sozusagen, nicht? Es war die andere Ecke. Und ohne dass er es wusste, befand er sich, setzte seinen Fuß auf den Boden der Friedhofsrepublik Freies Gadara. Dort lebte der nämlich etwas außerhalb von Gadara in den Höhlen des Friedhofs, die man dort hatte. Da buddelte man die nicht in die Erde, die Toten, sondern wurde aus Fell zu Höhlen geschlagen und dann wurden die da beigesetzt, ganz hoch vornehm, so wie hier in der Kirche im Keller. Und Jesus und dieser Mann treffen also zusammen, der sieht Jesus kommen, Eindringling in die Friedhofsrepublik, stürzt auf ihn zu, wirft sich ihm zu Füßen und sagt etwas sehr Merkwürdiges. Was willst du, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten? Warum bist du gekommen, mich zu quälen? Und diese Tonart kenne ich von vielen. Wenn unsere Sehnsucht nach Freiheit in Berührung mit Jesus kommt, na, egal was wir wissen oder nicht wissen, aber eins ist klar, Jesus, der versteht von Freiheit nichts. Das hat schon der Opa Karl, ich meine Marx, gesagt, dass alle Unterdrückung des Menschen mit dem Gottesglauben anfängt und dass wir nie frei werden, wenn wir nicht mit dem religiösen Kram aufhören irgendwann. Das wusste er, dass Jesus in dieser Sache Freiheit nur eine Qual werden könnte. Was quälst du mich? Jesus sieht diesen Mann ganz anders. Er schaut ihn an und analysiert seine Situation, durchschaut sie und stellt fest, dass dieses Menschenleben absolut besetztes Gebiet ist. Voller Besatzungstruppen, voll im Griff von Fremdherrschaft. Und Jesus zwingt es heraus, er sagt, der Dämon, der zerstörerische Geist, der in dir ist, wie heißt du? Und dann kommt es aus diesem Mann, Legion. Legion, das war die Bezeichnung für einen Armeeteil der Römer. 4.000 bis 6.000 Soldaten gehörten dazu, eine ganz schöne Truppe. Eine unheimliche Macht, die diesen Menschen im Griff hat. Die Bibel redet von der Wirklichkeit dämonischer Kräfte. Naja, nun sehe ich im Geist in euren Gehirn den aufgeklärten Geist klickern und sagen also, das sind ja nun wirklich mittelalterliche Geschichten, die uns nicht mehr angehen. Vor ein paar Wochen konntet ihr im Spiegel das Ergebnis einer Umfrage lesen, einer Untersuchung. Und das hat mich doch erstaunt. Es gehen ja in Deutschland nicht sehr viele Leute in die Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, das sind so zwischen 4 und 6% der gesamten Kirchensteuerzahler, die überhaupt nur in einen Gottesdienst regelmäßig gehen. Stellt euch bitte vor, von diesen wenigen, das sind 1,9 Millionen, glaube ich, so ungefähr, ich weiß nicht, Prozentrechnung war immer noch so ein bisschen schwach bei mir. Ich habe mir das mal gemerkt, es sind genauso viel wie maximal auf zur Bundesliga gehen und genauso viel wie wir Alkoholkranke haben. So, das ist so etwa der Pegel. Die Statistik, die hilft einem da, Eselsbrücken des Gedächtnisses zu bauen. Und von dieser Minderheit der Leute, die in die Kirche gehen, lesen nur wieder 6%, so die Umfrage, nur 6% täglich die Bibel. Also von einer kleinen Minderheit, von solchen, die überhaupt in die Kirche gehen, nur eine ganz kleine Minderheit, die täglich die Bibel lesen. Jetzt kommt es, aber 54% aller Bundesbürger lesen jeden Tag ihr Horoskop. Ja, da fragt man sich, wo wir leben. Hast du jemals einen getroffen? Es ist doch garantiert keiner in der Kirche hier, nicht? Der ein Amulett trägt oder Horoskop oder der sich hat besprechen lassen oder pendeln oder Bleigießen oder Silvester. All so ein Kram. Ich habe noch nie einen getroffen, der... Nur, das ist die eigentliche Religion unseres Volkes. Glauben wir uns das selber nicht? Die Wirklichkeiten dämonischer Mächte haben unser Leben voll im Griff. Unter der Maske der Harmlosigkeit. Aber das will ich eigentlich nur in Klammern dazu sagen. Die Sklaverei dieser zerstörerischen Macht ist ja raffiniert. Sie arbeitet nach einem ganz bestimmten Prinzip. Nicht, dass du glaubst, man müsste Gefangenschaft, Knechtschaft, Sklaverei immer als schmerzlich empfinden. Man kann sich pudelwohl dabei fühlen. Oder besser, wohl wie eine Kuh. Denn das ist eigentlich die Lebensphilosophie vieler Menschen. Ihr wisst das wahrscheinlich, dass das so funktioniert mit manchen Kühen. Also ich bin kein Landwirt. Wir haben bei uns die letzte Kuh, ist gerade am Schwefeldioxid krepiert im Ruhrgebiet. Aber ich habe das in Büchern gelesen und sagen lassen, es gibt das irgendwo, dass Kühe auf grünen Wiesen weiden. Und damit sie nun nicht auch nebenan noch die Blumen abfressen im Vorgarten, gibt es einen Zaun ringsrum, so mit 24 Volt kleinem so Stromstößen. Und die Kuh ist ja gar nicht so blöd, wie sie aussieht, frisst sich langsam durch das grüne Gras, kommt an den Draht, flups, kriegt ein Gewicht und sagt, das schmeckt überhaupt nicht, zuckt sie wieder zurück. An der anderen Seite kriegt sie wieder ein. Und so gewöhnt sich diese kluge Kuh langsam daran, dass das Gras da gut schmeckt, wo es nicht so stark mit Elektrizität verbunden ist. Es lebt wie die meisten Menschen in Westeuropa im 20. Jahrhundert, die sagen, gut ist immer das, wenn ich mich gut fühle. Wenn ich mich schlecht fühle, kann das nicht gut sein, was da passiert. Und deshalb immer wie eine Kuh, dann wenn man einen kleinen Schmerz empfindet, weichen sie zurück. Immer das tun, wozu man sich gut fühlt. So kann man Kühe dressieren, so haben wir unseren Dackel dressiert, so kann man wahrscheinlich auch noch Schweinen das Klavierspielen beibringen. Mit Zuckerbrot und Peitsche. Und also Belohnungen, dass es lecker und süß schmeckt, das nennt man Gehirnwäsche. Und zum Schluss fühlt man sich wohl. So ein Gefängnis ist wirklich was Komfortables. Das hat auch seine Vorteile. Ich meine, du kannst im Gefängnis nicht unter das Auto kommen, du kannst nicht aus dem Fenster fallen. Wie viele Gefahren des täglichen Lebens bleiben einem erspart, wenn man im Gefängnis ist? Und so gewöhnt man sich wirklich daran, dass man mit der Zeit sich in seine Gefangenschaft verliebt und die Gefangenschaft für Freiheit hält. Auch unsere Wünsche werden umgepolt. Nicht nur äußerlich fesseln, sondern auch unsere Bedürfnisse werden so gesteuert, so umgepolt, dass wir das wollen, was die Zerstörungsmacht des Feindes, Satans, uns zugedacht hat. Es schmeckt süß im Munde und es vergiftet uns. Jesus sieht diesen Mann vor sich. Dieses Symbol der Freiheit, der sich von allem hat losreißen können, und erkennt einen Menschen, der voll besetzt ist von der Zerstörungsmacht Satans. Und dieser Mensch ist eine zerrissene Kreatur. Ihr solltet das mal nachlesen in der Bibel. Es heißt dort, er fiel vor die Füße Jesu. Das ist die Bewegung der Unterwerfung und der Bitte. Aber aus seinem Munde kommt nicht eine Bitte, kommt nicht ein Flehen, Herr, hilf mir, mach mich heil, sondern aus seinem Munde kommt Ablehnung, Feindschaft. Kennst du diese Zerrissenheit? Mensch, wie man das kennt, dass man manchmal gar nicht richtig weiß, wer man denn selber ist und was man so denkt. Irgendwo ist in unserem Leben Sehnsucht nach Hilfe. Aber unsere Worte sind voller Gift und Galle gegen und Kritik gegenüber Jesus. Irgendwo in unserem Herzen schreit etwas, wenn er lebt und wenn er helfen könnte. Ich möchte diese Freude erfahren. Und unser Hirn produziert lauter Geschosse gegen ihn. Und dann fragt man sich, was will ich denn eigentlich? Ich weiß selber nicht, was ich will. Völlig zerrissen. Mir ist es immer unheimlich tröstlich gewesen, dass Jesus diesen Kerl durchschaut. Dass er ihn kennt in seiner ganzen Zerrissenheit. Der kann Jesus keine klaren Motive präsentieren. Er kann kein klares, durchschaubares Denken vorweisen. Das bin ich, das will ich. Nichts. Eine zerrissene Kreatur. Ich brauche kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass in dieser Kirche eine ganze Reihe Leute sitzen, die innerlich so zerrissen sind. Die es in sich selber spüren, sie auf der einen Seite so gern die Hilfe von Jesus her brauchten, sich sehnen nach der Befreiung, die er schenken kann. Auf der anderen Seite gibt es so viele Kräfte in dir, die dich wegziehen von Jesus. Und du wirst überhaupt nicht mehr schlau aus dir selber. Und du denkst, ich kann doch gar nicht anfangen, als Christ zu leben. Mit Jesus kann mit mir nicht anfangen, wenn ich noch nicht mal selber weiß, was ich will. Ich will dir sagen, du darfst so mit der ganzen Zerrissenheit kommen. Jesus durchschaut das Chaos. Dass du los möchtest aus dem Teufelskreis der Lüge. Und dass du es so oft versucht hast und dass du irgendwo nicht rauskommst. Dass du los möchtest, raus möchtest aus dem Teufelskreis von Habgier und von Hass und Krach zu Hause. Wie oft hast du das gewollt, dass endlich wieder Frieden zu Hause ist. Und dann sind die Pferde mit dir durchgegangen und du hast deine Mutter wieder angeschrien, als wäre sie irgendjemand. Er kennt dich. Du brauchst keine schicke religiöse Position jetzt einzunehmen, wie so ein japanischer Kunstturner. Jesus sieht voll Barmherzigkeit diese zerrissene Kreatur. Und dann spricht er ein Machtwort. Ich sage es wörtlich, er sagt, fahre aus, du unsauberer Geist von diesem Menschen. Wie viel Schmutz, wie viel Trübes war im Leben dieses Mannes. Wie viel Krampf, nur um sich selber sich zu drehen. Wie hatte er in diesem Wahn, nur seine eigene Freiheit zu leben, zerstört, ringsumher Menschenleben zerstört und zur Hölle gemacht. Wie viel Trümmer, wie viel Schmutz. Fahre aus, du unsauberer Geist von dem Menschen. Und dann heißt es einfach von dem Mann, dass er vernünftig plötzlich war. Jawohl. Manche Leute meinen ja, wer glaubt, wer doof. Wer mit Jesus in Kontakt kommt, wird vernünftig. Ganz schlicht vernünftig. Nein, das Ziel ist nicht, dass du plötzlich anfängst, religiös die Augen zu verdrehen und die Seele aufpumpst und sozusagen immer in Halleluja-Höhlen schwimmt. Vernünftig wird ein Mensch. Einen klaren Kopf kriegt er, durchschaubare Verhältnisse, da weiß man, wo man dran ist, das hat plötzlich Hand und Fuß. Einfach mit einem Machtwort, ja kann der das?
Mensch, ich sage dir, hinter diesem Wort, das Jesus spricht, steckt die Allmacht der Liebe des Gekreuzigten. Was konnte der alles einstecken, als sie ihm die Hände annagelten? Was konnte der aushalten? Wo hat er alles standgehalten um deinen und meinetwillen? Es ist die Allmacht der Liebe des Gekreuzigten, die in diesem Machtwort steht. Du bist frei. Dir sind deine Sünden vergeben. Komm, folge mir nach. Es ist diese Urgewalt vom Ostermorgen. Damals, am Ostertag, lagen die Handvoll römischer Legionäre flach auf dem Boden, als wären sie tot. Die Gewalt der Auferstehung steckt in diesem Machtwort Jesu. Niemand kann dich freimachen. Niemand hat die Gewalt in sich. Er allein hat das Recht und die Fähigkeit, ein Machtwort zu sprechen, und du bist frei. Und deshalb ist die große Chance dieses Abends, dass wir, wie zerrissen und wie gefesselt und wovon gefesselt, wir sind, hinkommen und sagen, Herr, hier. Und wenn du dich ihm zu Füßen wirfst und dein Herz noch gegen Jesus schreit, so erkennt er deine Geste der Bitte, der Anerkennung seiner heilenden Kraft. Und er spricht sein Machtwort. Die größten Stunden meines Lebens sind die gewesen, in denen ich für mich und für andere erfahren habe, wie das ist, wenn er ganz einfach durch das Wort eines anderen Menschen mir zusprechen lässt, dir sind deine Sünden vergeben, frei. Und dann passiert in dieser Geschichte noch was Merkwürdiges. Jesus demonstriert noch einmal, welche ungeheure Zerstörungsgewalt in diesem Kerl war. Er setzt die frei, da ist eine Herde von 2000 Säuen. Und da fährt diese Zerstörungsmacht hinein und jagt diese Herde den Abhang runter und die machen Kopfsprung von den Felsvorsprüngen ab in See Genezareth. Fühlten sich wahrscheinlich sauwohl dabei, waren ja auch Schweine. Das war die Freiheit, nicht wahr? Noch einmal der Wahn der Freiheit, saumäßig frei zu sein, auf keinen Hirten mehr zu hören und ab ins Verderben. Der Rausch dieser Schweineherde von Gadara, die sich ins Verderben stürzte, war ein Freiheitsrausch. Hier werden die Tendenzen offenbart. Persönlich hat man das Gefühl der ganz großen Freiheit und tatsächlich gibt es einen rasanten Absturz in die Zerstörung unseres Lebens durch Lüge, durch Hass, durch Habgier, durch Ehebruch. Und da sitzt der Mann. Das heißt, er war bekleidet, normal bekleidet. Das war schon Sache. Unvernünftig. Und ich stelle mir vor, dass die Leute aus Gadara aufatmeten, weil nun ihre Umgebung wieder sicher war. Man konnte nach 5 Uhr wieder durch den Park spazieren gehen, ohne Angst zu haben, dass der einen umlegte. Sie waren vom Terror befreit und haben gesagt, Jesus, jetzt musst du hier bleiben und uns den Frieden sichern. So können wir gut leben. Aber denkste, die Freiheit war unerwünscht. Ihr müsst es mal nachlesen. Es ist nicht zu begreifen oder vielleicht allzu gut zu begreifen. Sie bitten ihn, geh weg von hier. Geh doch weg, die anderen kommen, sehen den geheilten Menschen, sehen, was an ihm neu geworden ist und bitten Jesus, geh doch weg von hier, irgendwo anders hier aber weg. Wenn es an die heiligen Säue geht, nicht? Wenn es an die heiligsten Säue der Nation geht, Bruttosozialprodukt, Zuwachsraten, wenn es ans Geld geht, hört der religiöse Spaß auf. Da sagen sie, bitte, so haben wir uns die Freiheit nicht vorgestellt. Geh doch ein paar Kilometer weiter, wir möchten nicht mehr, wir möchten nicht mehr. Und so tönt der Chor bis heute. Jesus, du verstehst nichts von Freiheit. Wie soll er auch, der Mann, den sie angenagelt haben, wehrlos, bewegungslos, die Hände und die Füße. Versteht er was von Freiheit? Ich sage dir, er ist der Einzige, in dessen Hände man sich begeben kann, ohne zerbrochen zu werden. Es sind die einzigen Hände, die vom Kreuz, die uns nicht zerbrechen. Die einzigen Füße, die unser Leben nicht zertreten, sondern den Freiraum schaffen, in dem unser Leben aufblühen kann, wachsen kann, gebaut werden kann. Das sind die Füße, die angenagelt sind am Kreuz. Wir leben nicht auf einem Spielplatz. Wir leben in dieser Welt in einem Minenfeld. Man kann sich die selbstmörderische Freiheit leisten, hinzulaufen, wo man will, und mit seinem Leben in die Luft zu gehen, wo man will. Wenn du aber Leben suchst, dann hör auf den mit den angenagelten Händen und den angenagelten Füßen. Er zeigt dir, wo man die Tritte setzt in dieser Welt, die wie ein Minenfeld ist. Er zeigt dir, wie Leben erhalten bleibt, geschützt bleibt, blüht, aufgebaut wird. Ich glaube niemandem das Wort Freiheit mehr. Niemandem. Außer dem Gekreuzigten. Er ist gekommen. Das ist Grund zur Freude.